ARD Sounds.
The reason that we were given,
als Grund wurde uns genannt, dass das Programm nicht mehr mit den Prioritäten der jetzigen Regierung übereinstimme.
The current administration's priorities.
And hier wird die Grundlagenforschung durch politische Ideologie ersetzt.
Das sagt John Quackenbush. Er ist Professor an der School of Public in Harvard und forscht zu Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs. Aber durch die Trump-Regierung gehen ihm jetzt die Gelder aus. Denn die Lage an den US-Universitäten unter Donald Trump hat sich verändert. Weil Studierende befürchten Abschiebungen, Wissenschaftler verlieren ihre Stellen und wichtige Forschungsprojekte werden eben gestrichen. Und das hat auch zur Folge, dass der ein oder andere Wissenschaftler die USA verlässt. Also wie ist die Situation an den Universitäten und wie gehen US-Wissenschaftler damit um? Darüber spreche ich mit Michael Strempel im ARD-Studio Paris und mit Sarah Schmidt im ARD-Studio Washington. Ihr findet den Weltspiegel-Podcast auch in ARD Sounds, heute mit mir Janina Werner. Hallo Sarah, hallo Michael.
Hallo.
Hallo Janina.
Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beide ein Thema gemacht habt und über zwei Wissenschaftler aus den USA, also einmal Studio Paris und Washington, wie kam das überhaupt zusammen?
Eine Einladung haben wir in Paris bekommen, und zwar von der Universität Aix-Marseille. Die beiden Städte haben zusammen eine große Uni hier in Frankreich. Und die haben uns eingeladen zu einer Veranstaltung, wo wir gedacht haben, wow, das klingt interessant. Nämlich, sie würden ein Programm auflegen für US-Wissenschaftler, die jetzt wegen der Trump-Regierung aus Amerika weg wollen. Und da haben wir gedacht, hui, sowas gab es bislang vielleicht für Forscher aus Nordkorea oder aus China, also aus absoluten Diktaturen. Und jetzt wird sowas für die USA aufgelegt. Und dann sind wir da hingefahren und haben uns diese Veranstaltung, wo das Programm vorgestellt wurde, angehört. Und da waren auch US-Forscher eingeladen, die sich dafür interessiert haben. Und unter anderem Lisa Hilbink, die Politologin aus Minnesota. Und die haben wir da kennengelernt und die hat gesagt, ja, sie wolle weg und sie wolle sich für dieses Programm bewerben. Und dann haben wir den Kontakt mit ihr aufgebaut. Aber dann haben wir festgestellt, es passierte erstmal lange gar nichts. Lisa kam nicht und es kamen auch keine anderen Wissenschaftler. Und da haben wir irgendwie gemerkt, so einfach scheint das nicht zu sein, mal eben schnell aus den USA wegzugehen. Und da habe ich Sarah angerufen und habe gefragt, sag mal, kannst du nicht aus eurer Perspektive auf dieses Problem gucken? Und die habe ich, glaube ich, schnell überzeugen können.
Ja, oder Sarah?
Ja. Ja, auf jeden Fall, weil ich gerade es in dieser Zeit mit Donald Trump so wichtig finde, eben zu gucken, welche Auswirkungen hat das, was hier in den USA entschieden hat, eben überall sonst auf der Welt. Und das war ja das perfekte Beispiel. Und dann haben wir hier angefangen zu recherchieren im Team und sind dann auf Professor John Quackenbush gestoßen in Harvard. Und der verlässt Harvard, weil ihm Forschungsgelder gestrichen wurden. Und das war dann die perfekte Ergänzung eigentlich zu Michaels Beispiel, weil wir eben gesagt haben, da haben wir jetzt jemanden, der nicht ins Ausland geht. Denn das ist das, was John Quackenbush tut. Er will in den USA bleiben und geht eben nicht den Weg, den Lisa geht. Und uns war wichtig, verschiedene Perspektiven eben abzubilden. Und so kam dann die Zusammenarbeit zustande.
Genau, wir werden jetzt ja beide Protagonisten und Protagonistinnen auch noch mal genauer kennenlernen. Michael, jetzt hattest du gerade schon angesprochen, für Lisa war es jetzt nicht so einfach, direkt nach Frankreich zu kommen. Warum?
Also erstmal gab es schon noch eine Reihe formale Hürden. Man musste sich für dieses Programm auch erstmal bewerben. Also man konnte nicht einfach sagen, ich bin Professorin in den USA und ich komme jetzt, sondern die Uni Aix-Marseille hat da schon ausgewählt. Dann gibt es natürlich Visaprozeduren und so weiter. Naja, und dann ist es für die amerikanischen Forscher eine schwere Entscheidung. In Frankreich verdient man wesentlich weniger Geld. Lisa verdient hier die Hälfte von dem, was sie in Minnesota gekriegt hat. Die Ausstattung an den Universitäten ist meist gerade auch finanziell sehr viel spärlicher als in den USA. Also da muss der Leidensdruck schon groß sein. Bei Lisa war das so, sie hat sich entschieden, irgendwann zu gehen, aber bei vielen war es, glaube ich, so, dass sie gesagt haben, nee, ganz so weit bin ich noch nicht, dass ich den Schritt mache.
Und warum genau wollte sie dann die USA verlassen?
Bei Lisa ist es so, dass einmal ihr Fachgebiet für sie sehr schwierig geworden ist. Die ist Politikwissenschaftlerin und die forscht über die Diktaturen in Südamerika. Und zu Diktaturen hat die Trump-Regierung ja eine, sagen wir mal, nicht mehr so kritische Einstellung. Und deshalb wurde das, was sie da gesagt hat, aus ihrer Sicht mittlerweile alles sehr kritisch beobachtet. Sie hatte immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wer mir hier zuhört, was über meine Arbeit erzählt wird. Und gleichzeitig hat sie das, was sie in den USA jetzt in der zweiten Trump-Zeit erlebt hat, ganz schön mitgenommen. Auch die Gewalt dieser Einwanderungsbehörde ICE, auch in ihrem Heimatstaat Minnesota. Also da war auch ein ganz persönlicher Grund dabei. Und es ist auch immer noch so, dass sie wirklich geschockt ist, wenn sie die Nachrichten aus den USA verfolgt.
Wir sind immer wieder geschockt und ich schäme mich. Das sage ich auch den Leuten, die ich hier in Frankreich treffe. Die sagen dann, daran bist doch nicht du schuld. Aber es macht mich manchmal richtig wütend. Nur Wut ist kein produktives Gefühl.
Und wie ist das denn jetzt für Sie, in einem fremden Land zu sein, zu lehren, die Sprache ja auch können zu müssen?
Also Lisa und ihr Mann, der mitgekommen ist, die hatten schon eine gewisse Beziehung zu Frankreich. Vor allen Dingen Lisa, die war als junge Frau schon mal hier und die kann Französisch. Und das ist wirklich eine Voraussetzung. Man muss die Sprache mitbringen, weil als Professor spricht man zu Studenten. Also wenn man da nur so sich radebrechend verständlich machen kann, das reicht nicht. Lisa spricht gut Französisch, aber sie hat uns gesagt, dass sie das immer noch stresst. Und wir haben sie begleitet zu ihrer ersten Vorlesung, da war sie ganz schön aufgeregt, weil sie Französisch reden musste.
Und wie ist das denn auch für die Studenten, die dann von Lisa auf einmal unterrichtet werden?
Also wir waren jetzt wirklich bei ihrer ersten Lehrveranstaltung dabei. Sie fängt gerade erst an und da waren eben auch Studentinnen und Studenten, die sie ja auch zum ersten Mal erlebt haben. Und was wir gemerkt haben, die finden das super, dass ihre Universität Leute wie Lisa, die jetzt in den USA sich nicht mehr frei genug fühlen, dass die aufnehmen. Und ich hatte fast das Gefühl, die sind auch so ein kleines bisschen stolz, dass Frankreich, das Land der Revolution mit einem großen Freiheitsideal, diesen US-Forschern jetzt eine neue Heimat bieten will.
Es ist wichtig, dass Staaten wie Frankreich diese Wissenschaftler aufnehmen, damit sie weiter angstfrei forschen können.
Mich beruhigt es, dass wir noch ein Ort sind, wo freie Forschung weiter ermöglicht wird.
Also da merkt man ja schon, dass sie wirklich noch stolz sind und auch offen ja scheinbar für Professoren aus aller Welt, oder?
Absolut. Also ich glaube, das gibt auch der Universität nochmal so ein internationales Flair, dass solche Leute wie Lisa eben nach Frankreich, nach Aix-en-Provence kommen wollen.
Sarah, du hast ja die andere Seite dann nochmal beleuchtet und besonders die Elite-Universität Harvard ist ja in das Visier der Trump-Regierung geraten. Warum denn eigentlich?
Ja, das hatte ja einen relativ langen Vorlauf und da gab es verschiedene Gründe für. Zum einen hat die Trump-Regierung direkt am Anfang der Amtszeit von Donald Trump mit Executive Orders DEI-Programme, also Diversity, Equity, Inclusion, dafür steht ja DEI, also Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion, in den Fokus genommen. Das war ein Grund und bei Harvard im Speziellen, es gab ja die Proteste gegen Israel. Und da hat die Trump-Regierung eben argumentiert und gesagt, dass Harvard nicht genug getan habe, jüdische Studierende zu schützen, hat Antisemitismus-Vorwürfe erhoben, eben auch gegen Harvard und hat das dann auch als Begründung genutzt, um Forschungsgelder zu streichen. Da gibt's Gerichtsverfahren, die dagegen laufen. Es gab auch eine Entscheidung eines Gerichtes, das gesagt hat, das geht so nicht. Und ja, aber das war eben ein sehr langer Prozess, angefangen Anfang letzten Jahres, der sich eben immer noch weiter hinzieht, weil es diese ganzen Gerichtsverfahren gibt. Nicht nur die Regierung gegen Harvard, sondern eben auch mit anderen großen Universitäten.
Und du hast ja auch einen Professor getroffen, hast du gerade schon mal auch angesprochen, der in den USA bleiben will. Warum? Oder was sind deine Gründe? Klar, wenn man jetzt Lisa hört, ist es die eine Perspektive. Jetzt wollen wir ja gerne die von dir auch noch hören.
Ja, und da kann ich ganz gut anknüpfen an das, was Michael von Lisa erzählt hat. Und zwar hat mir John Quackenbush zwei Gründe genannt. Der eine, ein sehr persönlicher, der ist sehr eng mit seiner Familie. Und das konnte ich auch in seinem Büro erleben. Da waren ganz viele Familienfotos. Er hat mir sehr stolz von seinem Sohn erzählt. Und der studiert gerade. Und zwar an einer sehr teuren Universität. Da kosten die Studiengebühren knapp $100.000 pro Jahr. Da ist dann alles drin, Essen, Wohnen etc. Aber ja, das musst du erstmal finanzieren. Er hatte, also der Professor hatte Angebote aus dem Ausland, beziehungsweise ganz konkret ein Angebot. Und da hat er gesagt, ich habe drüber nachgedacht, aber das konnte ich mir einfach nicht leisten, weil das Studium meines Sohnes so teuer ist. Und außerdem wollte er gerne in der Nähe seiner Frau bleiben, die sehr verwurzelt ist. Die leben auch dort in der Nähe von Harvard. Der zweite Grund ist aber seine Überzeugung und dazu hat er mir das erzählt.
In einer solchen Situation ist es am besten, selbst Teil der Lösung zu sein. Hier bleiben, für die Wissenschaft eintreten, weiterarbeiten und Leute ausbilden. Das ist fundamental.
Ja, genau. Also das merkte man, oder das habe ich wirklich gemerkt, dass ihm das am Herzen liegt, dass er jetzt den Wissenschaftsstandort USA nicht einfach so aufgeben will. Dass er im Prinzip sagt, das ist jetzt eine sehr schwere Phase, aber am Ende geht's jetzt für mich auch darum, die Zeit dieser Trump-Administration zu überbrücken und dann einfach darauf zu hoffen, dass sich die Dinge wieder ändern und indem er da bleibt, dafür zu sorgen, dass der Schaden so klein wie möglich bleibt.
Lisa hatte natürlich andere Beweggründe zu gehen, ne?
Also ich glaube, auf der familiären Seite, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für viele, hat es es für Lisa leichter gemacht, dass ihr Mann gesagt hat, ich komme mit. Ah. Und bei ihm war es halt so, dass der ist Klimaforscher, aber der arbeitet nicht für eine Universität, sondern für so eine Nichtregierungsorganisation und er kann das aus dem Homeoffice machen und er kann das auch aus Frankreich machen. Er muss also nur in großen Abständen mal in die USA. Das hat es für Lisa sehr viel leichter gemacht. Und die Kinder sind erwachsen. Die sind schon zwei Töchter auf eigenen Beinen unterwegs. Eine ist zurzeit sogar auch in Frankreich. Da war das einfacher. Und das andere, glaube ich, ist, dass sie als Politikwissenschaftlerin das Gefühl hatte, ich stehe jetzt wirklich ganz unmittelbar mit dem, was ich hier mache, im Fokus. Und da hatte sie einfach das Gefühl, ich kann meine Forschung nicht mehr frei ausüben. Und das war dann der Beweggrund, weshalb sie gesagt hat, jetzt diese Chance ergreifen, die sich mir hier bietet, damit ich jetzt zuerst mal wieder richtig Luft holen kann.
Sarah, und was waren denn der Grund, warum die Forschung von deinem Professor gestrichen worden sind?
Ja, bei ihm ist es so, dass ein Großteil des Forschungsgeldes nicht von der Universität kommt, also er das nicht einfach hat, sondern er dafür sorgen muss, dass er Forschungsgelder aus anderen Quellen bekommt. Und dazu gehören auch Töpfe von staatlichen Institutionen. Er hatte zum Beispiel Gelder beantragt, die er über 7 Jahre bekommen hatte und die liefen aber jetzt aus und dann hat er versucht, es neu zu beantragen. So hat er mir das geschildert und eigentlich sah auch alles gut aus und dann kam aber die Nachricht, nein, das Geld ist jetzt erstmal eingefroren und er bekommt keine Forschungsgelder mehr aus diesem Topf und er hatte da folgende Vermutung.
Als Grund wurde uns genannt, dass das Programm nicht mehr mit den Prioritäten der jetzigen Regierung übereinstimme. Hier wird die Grundlagenforschung durch politische Ideologie ersetzt.
Wir haben bei der zuständigen Behörde angefragt, beim National Cancer Institute, haben aber keine Antwort bekommen. Und ich glaube, ich muss vielleicht einmal erklären, woran er denn da eigentlich forscht. Also mit Computermodellen erforschen er und sein Team verschiedene Krankheiten, aber auch Alterungsprozesse, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. Und da gehört eben auch Krebs zu. Und bei diesen Forschungsgeldern ging es darum, die Effekte, die das Geschlecht zum Beispiel auf die Entwicklung von Krebsarten oder auch auf Chemotherapien zum Beispiel hat, zu erforschen. Und deshalb vermutet er eben, weil er Begriffe natürlich in seinem Forschungsantrag drin hatte, die sich ums Geschlecht oder um Geschlechter drehen, dass das eben einfach nicht mehr zu dem passt, was die Trump-Regierung will. Und das passt insofern ins Bild, als dass wir das eben erleben seit Anfang letzten Jahres, als Donald Trump als Präsident ins Amt kam. Da gab es eine Executive Order, in der zum Beispiel drin stand, dass Geld von der Regierung nicht mehr benutzt werden soll, Zitat, to promote gender ideology. Also da ging es dann eben darum, dass man sagt, wir wollen hier Ideologie, die sich quasi auf die Geschlechter fokussiert, nicht mehr unterstützen. Und es gab einen großen Aufschrei in der Wissenschaftscommunity über Berichte, dass das Center for Disease Control and Prevention angewiesen hat, die Wissenschaftler, die für diese Behörde arbeiten, Begriffe wie Gender, Transgender, Pregnant Person, also schwangere Person, transsexuell, biologischer Mann, biologische Frau, nicht mehr genutzt werden sollen. Und insofern passt das, was John dann erzählt hat, doch in dieses Bild.
Und was glaubst du, kann Donald Trump die Wissenschaft nachhaltig schädigen? Also wenn wir jetzt schon hören, dass Lisa ja zum Beispiel auch schon das Land verlassen hat, was glaubst du?
Ja klar, definitiv. Denn die USA sind ja ein großer Wissenschaftsstandort. Und da geht es ja nicht nur um die USA, sondern eben um die ganze Welt. Also das hat Professor Quackenbush eben auch nochmal gesagt. Sie arbeiten mit so vielen internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die auch abhängig sind von seiner Forschung. Das heißt, wenn er nicht mehr weiterforschen kann, seine Computermodelle zum Beispiel nicht mehr weiterentwickeln kann, mit denen andere arbeiten, hat das Auswirkungen weltweit. Und dann ist es ja so, dass es jetzt nicht nur um die Unis geht. Eine der ersten Geschichten, die ich letztes Jahr gemacht habe, über die ich berichtet habe, war über USAID, also die Behörde für Entwicklungshilfe, die ja zerschlagen worden ist. Und da war ich in Kansas bei einer Familie, die Saatgut herstellt und verkauft. Und dort haben Wissenschaftler auch an neuem Saatgut geforscht, zum Beispiel, um es resistenter zu machen gegen Schädlinge. Und auch da sind die Gelder für gestrichen worden. Ja, und auch das ist eben was, was in den USA natürlich für Probleme sorgen wird, wenn Saatgut nicht weiterentwickelt wird, aber eben auch in vielen anderen Teilen der Welt.
Also betrifft es nicht nur den Unibetrieb, sondern wie du gerade auch angesprochen hast, schon USAID zum Beispiel.
Ja, ganz, ganz viele Bereiche, ja.
Und vielleicht jetzt auch nochmal die Frage an euch beide. Vor einem Jahr war das Geschrei ja auch groß, es droht ein Brain Drain aus den USA. Wie erlebt ihr das jetzt in euren Ländern? Also Michael, du hast eine Professorin jetzt gefunden, aber hast du da noch was anderes bemerkt? Kommen jetzt wirklich so viele?
Also das war ja wirklich das Interessante bei unserer Recherche, dass wir am Anfang, als das Programm vorgestellt wurde, gedacht haben, die kommen jetzt ganz schnell. Und dann kam niemand über Monate. Und wir hatten ja immer den Kontakt mit Lisa und haben auch gemerkt, wie schwer die sich dann getan hat. Also der Schritt ist nicht so einfach, den wirklich zu gehen, auch weil die Ausstattung an den Universitäten für die Professorinnen und Professoren oft so viel besser ist in den USA. Und die familiären Gründe haben wir ja schon angesprochen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass sehr, sehr viele, und das hat Sarah ja auch bestätigt, sich inzwischen unwohl fühlen und zumindest mit dem Gedanken spielen zu gehen. Und bei dem Programm in der Uni Aix-Marseille ist es so, die haben 31 US-Forscherinnen und Forscher ausgewählt, die nach Frankreich kommen dürfen. Davon sind neben Lisa jetzt erst 3 andere hier. Aber die sagen, sie gehen davon aus, dass es in diesem Jahr noch 23 werden. Und das ist für eine Universität in Frankreich dann doch eine ganze Menge. Das heißt, es geht nicht so schnell. Es ist eine große Zögerlichkeit aus vielen Gründen da, aber das Unwohlsein in den USA, in der Wissenschaft, das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich zu spüren.
Ja, also ich kann vielleicht ergänzen, dass es gar nicht so einfach ist, Zahlen zu finden aus den USA. Es gab letztes Jahr eine Umfrage von Ende März. Da sind US-Wissenschaftler gefragt worden, ob sie darüber nachdenken, die USA zu verlassen. Und da haben 75% gesagt, ja, wir denken darüber nach. Es gibt allerdings jetzt keine neuen Zahlen, an denen man belegen könnte oder sagen könnte, so und so viel Prozent sind jetzt auch wirklich gegangen. Aber wenn man eben die mediale Berichterstattung hier verfolgt, dann hört man doch viele Aufrufe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen, wir müssen die USA als Wissenschaftsstandort erhalten, die sich in Zeitungsinterviews äußern oder auch in Fernsehsendern und die davor warnen, vor diesem Brain Drain weg aus den USA. Also insofern ist es auf jeden Fall ein großes Thema.
Und Michael, vorhin hast du ja auch schon mal so ein bisschen die Bedingungen in Frankreich angesprochen. Wie sehen die denn aus? Und zum Beispiel kann der Partner auch einfach mitreisen? Wurden Hürden erleichtert?
Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass die hier in eine europäische Forschungsrealität kommen. Und da ist man eben nicht mehr so auf Rosen gebettet wie die oft sehr wohlhabenden US-Universitäten. Lisa hat jetzt hier auch mit französischer Bürokratie zu tun. Sie hat uns gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Dienstreise mache, was muss ich jetzt hier für viele Anträge stellen? Und dann guckt mal ganz genau, ob das auch nicht so teuer wird. Also das war sie alles schon komfortabler gewohnt. Und die wohnen hier auch in einer sehr kleinen Wohnung. Das ist zwar charmant in der Mitte von Aix-en-Provence, aber die hatten in Minnesota ein großes Haus. Also der Leidensdruck muss schon groß sein. Und Lisa hat ja auch gesagt, wir werden ja nicht gefoltert oder eingesperrt, sondern es geht jetzt darum, dass unsere Arbeit total eingeschränkt ist und dass wir uns da nicht mehr frei fühlen. Aber das ist noch was anderes, als wenn man sagt, ich muss so schnell wie möglich weg, weil sonst komme ich hier ins Gefängnis. Ich glaube, das erklärt auch ein bisschen die Zögerlichkeit.
Ja, und da kann ich vielleicht ergänzen, es kommt vermutlich auch sehr aufs Forschungsfeld an. Wäre jetzt zumindest mein Eindruck aus dem, was ich mit John erlebt habe. Der hatte jetzt keine Sorge vor persönlichen Attacken oder so. Also dessen großes Problem war eben einfach das Geld und die Finanzierung seiner Forschung. Und dann ist es vielleicht auch leichter, hier zu bleiben.
Und Präsident Macron ist ja auch oft sehr outspoken. Hat er denn noch andere Programme jetzt auf den Weg gesetzt, um vielleicht noch Wissenschaftler anzuwerben?
Tatsächlich ist das, was wir jetzt ausgewählt haben, ein Programm von einer Universität. Andere französische Universitäten haben auch eigene Programme. Und Macron hat sie ermutigt und hat gesagt, wir müssen die klügsten Köpfe hier nach Frankreich holen. Also er hat die Forschungseinrichtungen quasi motiviert, die US-Wissenschaftler hier auch anzuwerben. Also es werden auch an anderen Universitäten, von Toulouse weiß ich das zum Beispiel und auch hier in Paris, wo wir ja viele Universitäten haben, die erwarten schon auch US-Forscher. Aber es ist eben nicht der Riesenexodus, sondern das kommt so Schritt für Schritt.
Ja, und ergänzend fand ich noch ganz interessant, das las ich während meiner Recherche, dass es eine Untersuchung gab, wo geguckt wurde, wie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen kommen aus den USA und zum Beispiel aus China. Und da zeigte sich ganz deutlich, dass China mittlerweile wirklich vorne liegt, obwohl in den USA auch immer mehr Forschungsergebnisse veröffentlicht werden, aber dass da China einfach ein riesig großer Player ist. Und das ist eben auch hier eine Sorge in den USA, dass man da abgehängt wird.
Ich stelle mir vielleicht auch ein bisschen vor, kulturelle Unterschiede könnten doch auch vielleicht noch mal so ein Punkt sein. Also es gibt ja die Serie Emily in Paris. Vielleicht stellen sich viele Amerikaner das dann auch so vor und dann kommen sie aber doch in eine andere Realität, oder?
Lisa hat uns das so schön beschrieben. Sie hat gesagt, es gibt so die Theorie, wenn man weggeht, dann gibt es die unterschiedlichen Phasen. Da ist am Anfang die Honeymoon-Phase. Da ist sie jetzt vielleicht noch so ein bisschen drin. Also wir haben sie da begleitet mit ihrem Mann durch die Altstadt von Aix-en-Provence. Da ist jetzt schon sommerliches Wetter. Die Leute sitzen alle draußen. Da denkt man, alles richtig gemacht. Und dann kommt irgendwann auch der Herbst und dann sitzt man eben in dieser doch sehr kleinen Bude und die Sonne scheint nicht mehr und die Freunde sind weg und Familie ist nicht mehr erreichbar. Also das muss man sich schon klar machen. Unfreiwillig weggehen ist nie eine schöne Sache. Und deshalb ist für Lisa auch eins ganz deutlich gewesen, sie möchte, dass das eine vorübergehende Episode ist. Sie ist dankbar, dass sie hier sein darf, aber sie hofft, dass sie danach auch wieder zurück kann.
Wir hoffen, irgendwann wieder zurück zu können. Deshalb haben wir unser Haus auch nicht verkauft. Wir möchten gerne zurück in unsere Heimatstadt.
Ja, also ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen eine Entscheidung treffen. Will man jetzt ganz auswandern oder möchte man sich diese Option offen halten? Also ich erlebe das selber hier in den USA leben. Zum Beispiel die Zeitverschiebung kann ein totales Problem sein, um Kontakte in die Heimat zu halten. Und man geht natürlich so ein bisschen das Risiko ein, dass man Freundschaften vielleicht auch verliert oder Leute aus den Augen verliert. Und insofern ist das bestimmt gut nachvollziehbar, dass sie jetzt sagen, hey, wir wollen unser Haus da noch halten und haben dann auch vor, immer mal wieder zu pendeln. So verstehe ich das jetzt jedenfalls. Ich weiß nicht, korrigiere mich, Michael.
Das ist schon so. Also man darf das ja jetzt nicht so vergleichen, als seien die quasi ausgewiesen worden. Die haben weiter auch die Möglichkeit, in die USA zurückzureisen, um Freunde zu treffen, auch wenn man sich vielleicht dabei jetzt nicht mehr so wohl fühlt, wie man das vorher getan hat. Und das andere, das ist auch in Lisas Fall so, die Universitäten, wenn sie die Forscher nicht ganz verlieren wollen, bauen denen manchmal auch Brücken. Also Lisa zum Beispiel, die hat jetzt für 3 Jahre quasi eine unbezahlte Auszeit genommen. Aber die Stelle gibt es noch und sie hofft, dass Trump dann abgewählt ist und dass sie dann wieder zurückkommen kann. Aber sie weiß, dass das nur eine Hoffnung ist.
Sarah, wie ist denn die Stimmung in den USA? Interessiert dieses Thema an den Unis jetzt nur auch Studierende oder ist das auch trotzdem großes Thema in den Medien? Reden die Menschen auf der Straße darüber?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, in den Medien ist das immer mal wieder ein Thema. Am Anfang der Amtszeit habe ich tatsächlich erlebt, dass es viele Demonstrationen gab, wo es eben auch um die Wissenschaft geht. Das war aber vor allem fokussiert auf Doge. Wir erinnern uns an Elon Musk und Streichung und eben auch die Entlassung bzw. Beurlaubung von Menschen, die eben für die Regierung arbeiten. Und da waren auch Forscherinnen und Forscher dabei und da gab es viele Demonstrationen. Das ist jetzt nicht mehr so. Insofern ist es so ein bisschen schwer zu sagen, wie jetzt die Menschen, die nicht direkt betroffen sind, darüber denken. Im Moment haben die Leute einfach andere Themen. Also wenn man sich die Umfragen anguckt, was die Leute vor allem beschäftigt, dann ist das die Krankenversicherung, die einfach teurer geworden ist, auch nochmal Inflation, grundsätzlich die Wirtschaft, die Staatsverschuldung, die Schere zwischen Arm und Reich. Also da kommt jetzt die Sorge um die Wissenschaft oder die USA als wissenschaftlichen Standort nicht vor.
Und wie ist das in Frankreich, Michael? Wird darüber viel berichtet oder ist es auch eher, dass man auf die eigenen Themen schaut?
Naja, also an Trump kommt man nicht in vorbei. Europa nirgendwo vorbei, auch in Frankreich nicht. Und obwohl Frankreich jetzt eigentlich nicht als Land gilt, was übertrieben viel sich nur um Nachbarn kümmert, die haben schon immer ihre eigenen Themen im Fokus, aber an Trump kommt man wirklich nicht vorbei. Jetzt ist es aber auch so, seit der auch ein Präsident ist, der Krieg führt, weiß man ja gar nicht, wo man überall hingucken soll. Also auf das, was er international anrichtet oder auf das, was er national gerade beispielsweise eben an den Universitäten macht. Da jagt ein Ding das andere. Und Lisa hat uns auch gesagt, sie glaubt, das ist so ein bisschen auch das Prinzip. Man hält eigentlich die Öffentlichkeit ständig unter Stress mit dem, was da passiert. Und dann geraten auch solche Themen wie die Politik gegen die Universitäten auf einmal in den Hintergrund, weil man beschäftigt sich ja jetzt mit dem Irankrieg.
Und das kann ich nur bestätigen. Ich meine, da sind wir natürlich auch Teil von, ja, ich als US-Korrespondentin. Wir sind halt so damit beschäftigt, die Tagesaktualität abzubilden und alles, was da gerade passiert, dass es manchmal tatsächlich schwierig ist, an all den anderen Themen, die aber auch so relevant sind, dran zu bleiben. Wir versuchen das natürlich, aber dieses Flood the Zone, wie man das nennt, das, was Michael gerade beschrieben hat, das funktioniert ehrlicherweise gut. Und deshalb war ich so froh, als Michael mich eben kontaktiert hat und gesagt hat, hey, wir haben hier eine super Story und sollen wir das nicht auch noch aus US-Perspektive beleuchten? Weil wie gesagt, ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir erstens uns auch immer nochmal Themen angucken, die jetzt dann gerade vielleicht nicht das Top-Thema sind und hinter einem Krieg im Iran verschwinden und dann eben auch so einen allumfassenden Blick haben über die Ländergrenzen oder über die Kontinente hinweg.
Also ich habe jetzt aus unserem Gespräch verstanden, dass noch nicht so viele weggegangen sind. Oder wie würdet ihr euer Fazit nach dieser Recherche ziehen?
Also ich würde sagen, der große Brain Drain ist es noch nicht, aber die Sorge und die Unzufriedenheit bei den US-Wissenschaftlern ist nach wie vor riesengroß und man weiß nicht so richtig, was da jetzt noch folgen wird.
Ja, genau. Also so würde ich das auch zusammenfassen. Wir können es zahlenmäßig halt einfach noch nicht richtig belegen, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Ausland gehen. Aber die Sorge, die wir gehört haben, die ist absolut berechtigt.
Dann danke ich euch beiden, dass ihr die Zeit genommen habt und dass wir eben diese tolle Recherche hier auch nochmal im Podcast vertiefen konnten. Dankeschön.
Gerne.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge für diese Woche. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen da, empfehlt uns euren Freunden, das ist auch super wichtig, damit wir auch wieder gefunden werden. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch zu einem sehr wichtigen Ereignis, denn der 40. Jahrestag von Tschernobyl jährt sich und die Doku Tschernobyl 86, der Super-GAU, erzählt mit 100% Archivmaterial vom Super-GAU im Atomkraftwerk Tschernobyl und vom unterschiedlichen Umgang in der BRD und der DDR damit. Also eine super spannende Doku- und Podcast-Reihe, die könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek ansehen oder in ARD-Sounds hören. Wenn wir aber auch mal ein Thema machen sollten, was euch am Herzen liegt, dann schreibt uns doch gerne, schickt uns Themen. Ihr könnt uns auch Kritik schicken oder Anregungen schreiben. Gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder einfach eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 23. April.